Stethoskop und Laufschuh, der Podcast mit Dr. Christoph Simsch in Zusammenarbeit mit Julia Simsch.
Ei, ich weiß, vollkommen die doofe Intro-Idee, aber tatsächlich geht es heute um das Thema Schlaf. Also, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge meines Podcastes Doc Talk, Stethoskop und Laufschuh. Und ja, wie ihr euch da wirklich denken könnt jetzt nach diesem Intro, vielleicht hört ihr auch im Hintergrund den Hahn noch ein bisschen schreien tatsächlich, der ist wirklich live draußen aus dem Garten, geht es heute um das ganz wichtige Thema Schlaf und alles, was da drumherum ist. Ja, ich möchte mich aber vorher ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Dr. Christoph Simsch, für alle, die mich nicht kennen. Das ist mein Podcast Doc Talk, Stethoskop und Laufschuh. Wir behandeln hier Themen aus dem Bereich der Sportmedizin und der Medizin und aus dem Alltag der einer Landpraxis, einer sportmedizinischen Landarztpraxis sozusagen. Ich selbst bin Leistungssportler seit über 40 Jahren. Seit 1985 mache ich Triathlon. Habe selbst 5 Jahre in der Sportmedizin gearbeitet, einen Fußball-Bundesligisten betreut, war Verbandsarzt beim Deutschen Kanu-Nationalverband und bin seit einigen Jahren Anti-Doping-Beauftragter der Deutschen Triathlon-Union. Zudem habe ich meine Doktorarbeit im Bereich der Laktatdiagnostik gemacht. Ihr seht also, Sport ist mein Leben. Und ja, heute geht's mal nicht so um sportmedizinische Geschichten, wobei das Thema Schlaf natürlich auch extrem wichtig für den Sport ist, nämlich für den Bereich der Regeneration. Ich möchte euch heute kurz entführen. Erstmal definieren wir mal gemeinsam überhaupt, was ist denn Schlaf? Was läuft während des Schlafes ab? Wozu dient überhaupt der Schlaf? Warum schlafen wir überhaupt? Ist das überhaupt notwendig? Am Schluss kommen wir nochmal zu Schlafstörungen. Und wenn ihr dann dran bleibt, dann belohne ich euch am Schluss mit Tipps, wie man den Schlaf verbessern kann. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal los. Schlaf. Was ist Schlaf? Schlaf wird von manchen Forschern so ein bisschen bezeichnet als der kleine Tod. Das trifft natürlich überhaupt nicht zu, sondern gerade wenn man vielleicht von außen schaut und derjenige da regungslos liegt, mag das vielleicht stimmen, aber im Bereich des Gehirnes laufen unwahrscheinlich viele Prozesse ab. Das macht den Schlaf auch so extrem wichtig. Was passiert, wenn wir nicht schlafen, kommen wir wie gesagt später nochmal drauf. Schlaf ist so eine Art, kann man schon sagen, Besinnungslosigkeit. Das Großhirn, was für die Steuerung des Bewusstseins zuständig ist, wird dort in der Aktivität nach unten geschraubt und das Unterbewusstsein tritt so ein bisschen vor, wenn man das mal so plakativ sagen kann. Wie gesagt, natürlich hat der Schlaf mit dem Tod in keinster Weise irgendwie einen Zusammenhang. Und ich möchte euch mal ganz kurz so ein bisschen in die Physiologie entführen. Ich bin immer wieder fasziniert, gerade jetzt, wenn man so Musik hört. Letztens kam ganz alter Song, wir haben nachgeschaut, wo kam der denn her und haben festgestellt, Mensch, 1984 ist der veröffentlicht worden und diesen Song konnte man, obwohl wir wirklich einige Jahre den nicht gehört haben, komplett wieder mitsingen. Vielleicht geht es euch auch so, dass ihr lang Erlerntes, vielleicht aus der Grundschule, ich erinnere mich tatsächlich an Lieder, die wir in der Grundschule gelernt haben, da sind die Texte heute noch einprogrammiert oder auch wenn wir demente Patienten im Altersheim manchmal sehen oder auch zu Hause, die aufgrund ihrer degenerativen Gehirnerkrankung kaum noch in der Lage sind zu kommunizieren, aber sobald dann Lieder eingespielt werden, können sie den kompletten Text meist fehlerfrei in allen Strophen wiedergeben. Und ich bin da wahnsinnig fasziniert, wie so ein organisches Gebilde, wie das Hirn, ja, sowas abspeichern kann. Ja, so wie so ein, wie so eine Festplatte, wie so ein Computer. Und genau dafür brauchen wir auch unseren Schlaf, denn die Gedächtnisleistung, oder andersrum gesagt, wenn wir was lernen, was läuft dann im Gehirn ab? Wenn wir was lernen, werden neue neuronale Verbindungen im Gehirn geknüpft, also die Verbindungen zwischen den einzelnen Nervenzellen. Und wenn wir diese Verbindung stärken durch Wiederholung, dann bildet sich eine Erinnerung heraus. Das ist zumindest momentan Stand der Wissenschaft. Und diese, je stabiler diese Verbindungen sind, desto mehr, ja, desto intensiver und desto fester ist das, was wir gelernt haben, in unserem Gehirn gespeichert. Wie gesagt, immer wieder erstaunlich, wie lange sowas da im Gehirn irgendwo verborgen sein kann. Manchmal sind es auch nur Ahnungen, ist mir in der Praxis schon gegangen, dass ich dann einen Patienten vor mir gesehen habe und dann dachte, Mensch, irgendwie ahnst du da so eine Erkrankung, und selbst der Name fiel mir sogar ein, war mir aber nicht mehr komplett sicher, ob ich da irgendwie so, ja, das mir nur einbilde. Und nachdem ich dann nachgeschaut habe, dachte ich, ja, tatsächlich, das ist das. Also es war eine Sache, die ich im Studium einfach mal so nebenbei gelernt habe, die war dann doch tief im Unterbewusstsein abgespeichert. Und wenn wir schlafen, passiert Folgendes. Im Schlaf werden ja bestimmte Aktivitäten im Gehirn hochgefahren und andere wieder heruntergefahren. Also ganz wichtig ist ein Gleichgewicht hier von Hemmung und Aktivierung. Und bisher sind wir davon ausgegangen, also erstmal muss man sagen, der Schlaf selbst, der gliedert sich in verschiedene Rhythmen. Und diese Rhythmen sind ungefähr ca. 90 Minuten dauern die an und gehen von einer Tiefschlafphase aus, die meist zu Beginn des Schlafs, der Schlafperiode eintritt, bis hin dann zu der gesamten REM-Phase, Repeat-Eye-Movement-Phase. Diese Phase nennt man deswegen so, weil sich während dieser Traumphase die Augen bei, man sieht also die Augäpfel unter dem geschlossenen Augenlid, sich ganz schnell hin und her bewegen. Und bisher dachte man dort, dass gerade in dieser REM-Phase die Aktivität erhöht sei der Neurone. Neueste Untersuchungen haben jetzt ergeben, dass das genau dagegen, das Gegenteil der Fall ist. Zeigt wieder mal, wie wichtig ist, dass man auch lang geglaubte, etablierte, sogenannte Wahrheiten immer wieder mal hinterfragt. Ja, das gilt für alle Bereiche des Lebens. Und man hat festgestellt, dass ja die Aktivität im Gehirn eigentlich heruntergefahren wird. Und es gibt nur ganz kleine andere Areale, die werden massiv nach oben gefahren. Und interessanterweise, die nach oben gefahrenen Areale sind gleichzeitig Areale, die wiederum das Hirn hemmen. Also in der Repeat-Eye-Movement-Phase tritt eine Hemmung des Gehirns auf. Das Gehirn tritt in eine Art Ruhephase ein. Und das mag auch der Grund sein, warum beispielsweise epileptische Anfälle, ja, also eine Epilepsie ist eine Art Gehirnkrampf, wenn man so will, wo bestimmte elektrische Impulse immer wiederholt werden. Und es, was ist das für ein Geräusch? Und in der REM-Phase werden epileptische Anfälle nahezu nicht beobachtet. Und das, unterstützt die neuesten Untersuchungen eben, dass es dort eher zu einer Hemmung kommt. Ja, aber warum ist das so wichtig? Weil einfach zu verstehen, dass wir, wie gesagt, diese aktivierten Phasen haben und diese hemmenden Phasen haben und die unbedingt im Gleichgewicht sein müssen. Sind die nicht im Gleichgewicht, kommt es zu einer Krankheit. Wie das aussieht, kann ich euch nachher noch erzählen. Ganz spannend ist zu sehen, das habt ihr wahrscheinlich selbst beobachtet, dass in dieser Phase das Gehirn ja wie so Selbstgespräche führt. Ihr kennt das bestimmt, wenn ihr intensive Erlebnisse gerade am Vortag gehabt habt, dass ihr immer wieder wie so einer Gedankenschleife die gleichen Dinge dort träumt. Das ist meine Katze, die draußen hier Krach macht. Also wundert euch nicht, draußen lärmt eine Katze hier an der Tür und will hier rein, aber ich habe sie ausgesperrt, hat hier am Podcast nichts verloren. Also bitte nicht irritieren lassen. Ich bin irritiert ein bisschen. Naja, auf jeden Fall, diese Selbstgespräche führen dazu, dass bestimmte neuronale Strukturen immer wieder verstärkt werden. Und das bedeutet auch, dass eben, und das geschieht gerade in dieser REM-Phase, und ja, das ist echt Wahnsinn mit der Katze hier. Ich muss echt lachen. Die will hier massiv hier rein. Auf jeden Fall entstehen dadurch ja eine Art Lernprozess. Man hat tatsächlich versucht, während der REM-Phase Worte per Kopfhörer den Schlafenden einzuspielen und festgestellt, dass dort tatsächlich eine Speicherung dieser gehörten Inhalte stattfindet. Richtig lernen, das wäre natürlich ein Traum, wenn man einfach im Schlaf sich einen Kopfhörer aufziehen könnte und würde Vokabeln sich zuspielen. Das funktioniert leider nicht, weil dazu auch die aktive Wiedergabe zählt und da müssen andere Strukturen ebenfalls neuronal gestärkt werden. Also das läuft im Prinzip im Schlaf ab. Ich sage immer ganz bildlich, wir schlafen eigentlich deshalb, damit wir Gedanken und Ideen des vergangenen Tages so ja ordnen, so wie in ein Regal einordnen. Und wird das unterbunden, dann treten halt wirklich massive körperliche, seelische und psychische Folgen auf. Und deswegen ist der Schlaf auch unter anderem so extrem wichtig. Ja, das ist so ein ganz kurzer Exkurs in die Physiologie des Schlafes. Wenn man so die Tierwelt beobachtet, gerade höhere Tiere, gestern haben wir darüber gesprochen, ob vielleicht so ein Schwamm vielleicht auch schläft, stellen wir fest, dass praktisch alle Tiere irgendwo schlafen. Es gibt sogar Tiere, die können abwechselnd ihre Hirnaktivität zum Schlafen bringen. Also einmal schläft die linke Hälfte, einmal schläft die rechte Hälfte. Und das sind Vögel, zum Beispiel der Albatros, der tagelang, wochenlang einfach fliegen kann. Der schläft sozusagen während des Fluges mit der einen Hirnhälfte, während die andere halt den Flug übernimmt. Wir wissen tatsächlich, wenn Tiere wir Menschen nicht schlafen können, da kommen wir später noch drauf, dass das dann mit dem Leben nicht vereinbar ist. Also wir alle müssen irgendwie schlafen. Und da fällt mir ganz spontan immer noch so eine kleine Geschichte ein. Vielleicht kennt ihr noch diese kleinen Pixelbücher, habe ich meinen Kindern früher mal vorgelesen. Und da muss ich mal an dieses kleine Schaf denken, was dann beschlossen hat, dass es ab jetzt nicht mehr schläft, weil man ja natürlich dann doppelt so viel erleben kann. Und gleich in der ersten Nacht stellt das Schaf halt dann fest, dass erstmal so seine ganzen Kumpels gar nicht da sind. Es sieht auch gar nicht so toll aus, Sonne scheint nicht, alles ist so grau, vom Mond beschienen, eher silbrig. Und dann stellt sich auch eine gewisse Müdigkeit ein und am nächsten Tag, als dann die Kameraden, die Schafskameraden dann spielend auf der Wiese herumrennen, ist der Schlaf halt todmüde und stellt halt fest, dass es halt doch nichts bringt, nicht zu schlafen. Und diese Geschichte erzähle ich tatsächlich den Patienten ganz, ganz oft, einfach um zu zeigen, dass es einfach nichts bringt, zu denken, wenn ich meinen Schlaf reduziere, dass ich da doppelt was erlebe oder mehr erlebe. Die Geschichte mit dem kleinen Schaf ist natürlich hochgespitzt, trifft aber auch schon im Kleinen zu. Ja, wenn wir permanent mit Schlafentzug denken, wir können mit 5 Stunden Schlaf auskommen, wie viel Schlaf gut ist, kommen wir ja nochmal drauf, dann strafen wir uns langfristig irgendwo selbst. Und anstatt produktiver zu sein, werden wir langfristig gesehen auf jeden Fall weniger produktiv und weniger leistungsfähig und haben wahrscheinlich auch deutlich weniger Spaß am Leben. Wir brauchen den Schlaf aber jetzt nicht nur, um zu lernen und um mental Gedanken in Regale zu räumen, sondern wir brauchen auch den Schlaf, damit der Körper selbst regeneriert. Ja klar, zum Teil ist das natürlich durch das Nervensystem gesteuert, aber zum Teil macht der Körper das auch durch autonome Prozesse selbst. Ich sage einfach mal Stichwort Muskelregeneration, Proteinsynthese. Also dazu braucht der Körper Zeit, dazu braucht er Ruhe. Und wir wissen zum Beispiel auch, dass gerade das hormonelle System im Schlaf massiv angekurbelt wird. Wie gesagt, selbstverständlich, das hormonelle System ist ganz eng mit dem neuronalen System verbunden. Und speziell während des Schlafs haben wir einen Anstieg vom Wachstumshormon. Und das Wachstumshormon ist unser größter, neben dem Testosteron, unser größter Stimulator für Muskelwachstum und eben auch für Regeneration, sodass ein guter Schlaf, ein ausreichender Schlaf ganz, ganz wichtig ist, um eine Leistungsverbesserung zu erzielen, neben dem, ja, neben der Tatsache, dass Schlaf einfach auch einfach ein gutes Gefühl ist. Ja, dafür brauchen wir den Schlaf. Wie gesagt, nochmal ganz kurz zusammengefasst, wir brauchen den Schlaf, um Gedanken einzuordnen, wir brauchen den Schlaf, um Gelerntes zu festigen und wir brauchen den Schlaf, um körperlich zu regenerieren. Ja, und was passiert jetzt, was passiert bei Schlafstörungen? Um das zu beurteilen, müssen wir erstmal wissen, was ist denn überhaupt ein normaler Schlaf? Wir unterscheiden erst schon mal zwischen verschiedenen Schlaftypen. Ihr kennt das, es gibt Leute, die sind morgens komplett fit. Und es gibt welche, das ist dieser Lerchentypus. Und es gibt welche, die sind abends fit, das ist der Eulentypus. Und dementsprechend gibt es Menschen auch, die, jetzt gehen wir gerade in Richtung Sport, besser eher am Nachmittag, Abend trainieren und andere eher eben morgens trainieren. Mich persönlich, ich würde mich eher so zum Spättyp einordnen, also gerade intensive Einheiten, Intervalle, die mache ich doch lieber erst am Nachmittag, Abend, während so Grundlagen ausdauert, das geht morgens schon mal. Ich bin aber kein großer Freund davon, wirklich ganz, ganz früh aufzustehen. Das mache ich halt wirklich dann nur dann, wenn da ein gewisser Gruppenzwang besteht oder wenn dann die klimatischen Bedingungen so sind, zum Beispiel, dass draußen Hitze droht im Rahmen des Sommers oder eine Regenfront annaht, dass ich dann sage, okay, dann stelle ich mal den Wecker und versuche aufgrund des Wetters eben gegen meinen Chronotypus zu trainieren und dementsprechend dann morgens auch meine Einheit abzureißen. Schlafbedürfnis ist tatsächlich unterschiedlich. Man kann eines sagen, kleine Kinder brauchen extrem viel Schlaf. Das mag dem geschuldet sein, weil natürlich kleine Kinder auch, sag mal, Neugeborene, viele bemerkenswerte Dinge am Tag erleben. Ja, bemerkenswert. Also Dinge, die sich lohnen, dass sie sich gemerkt werden. Und da reicht es schon, wenn das Kind am Boden krabbelt und eine Steckdose sieht beispielsweise oder eine Murmel sieht, dann ist das schon ein neues Erlebnis, ein neuer Reiz für das Gehirn. Das mag übrigens auch ein Grund dafür sein, warum das Zeitgefühl im Laufe des Lebens abnimmt. Ja, das hat natürlich auch mehrere Gründe. Einmal natürlich prozentual, ja klar, ein Jahr ist für ein zweijähriges Kind 50% des Lebens. Ein Jahr ist für einen 80-Jährigen eben nur ein geringer Prozentsatz. Also auch da läuft halt, ist da so eine Relativität der Zeit zu sehen. Wissenschaftliche Studien haben aber ergeben, dass die Zeit umso langsamer verläuft, umso mehr bemerkenswerte Dinge wir erleben. Ihr kennt das zum Beispiel aus dem Urlaub. Ich sag mal, ihr fahrt 2 Wochen weg in den Urlaub und in den ersten 3 Tagen erlebt ihr das neue Hotel, die neue Umgebung, das neue Haus, neue Menschen, alles neu. Und man fragt sich nach 3 Tagen, meine Güte, was hat man jetzt schon viel erlebt? Und super, wir haben ja noch 11 Tage vor uns und stellen dann mit Schrecken fest, dass die zweite Hälfte des Urlaubs dann rasend schnell verläuft. Das liegt halt daran, dass man auch danach dann irgendwann in gewisse Routine reinkommt. Die Essenszeiten, das Essen, die Umgebung ist dann doch irgendwann nach ein paar Tagen, ja, hat man sich dran gewöhnt und dementsprechend sind dann die Dinge nicht mehr ganz so bemerkenswert. Oftmals erinnert man sich auch an die ersten Tage viel mehr als an beispielsweise Tag 8, Tag 9, Tag 10 beispielsweise auch. Man kann der ganzen Sache auch ein Schnippchen schlagen, indem man natürlich dann im späteren Alter versucht, möglichst viele neue Dinge, neue bemerkenswerte Dinge anzugehen. Ich sag da mal ganz krass hinaus, Instrument lernen, neue Sportart lernen, tanzen lernen, neue Bewegungen lernen insgesamt. Und ich habe letztens einen Podcast gehört, da ging es um das Thema Altern. Da wurde auch so ein bisschen erwähnt, wann fängt man an zu altern? Und ein Wissenschaftler hat eine ganz tolle Definition gesagt. Er hat gesagt, naja, man fängt dann an zu altern, wenn man für sich sagt, ein bestimmtes Lernen einer Tätigkeit, das ist jetzt für mich nichts mehr, das lohnt sich jetzt nicht mehr für mich. Also ich fange jetzt nicht nochmal an, mich mit dem Handy zu beschäftigen, ja, das lohnt sich nicht mehr. Ich fange doch jetzt keine Sprache mehr an, nach dem Motto, naja, ich bin halt jetzt schon 60 und das lohnt sich ja nicht mehr oder das gibt's auch schon früher, ja, dementsprechend. Ja, also immer offen bleiben für neue Dinge, Zeit geht langsam herum. Aber das war nur ein kleiner Exkurs zum Schlaf, warum halt Babys so viel schlafen, weil natürlich dort dann das neu Erlebte, das ganz viel neu Erlebte neuronal neu organisiert werden muss und das nimmt halt im Laufe des Lebens immer mehr ab. Ihr merkt dann aber auch, wenn ihr wirklich viele Dinge am Tag erlebt habt, dass ihr dann deutlich besser schlaft, weil natürlich der Körper dementsprechend dann diesen Schlaf auch einfordert. Man kann heutzutage, es gibt viele Gimmicks, wir hatten ja schon mal einen kleinen Exkurs gehabt, welche Gimmicks man so im Training nutzen kann. Mittlerweile gibt es auch Schlaftracking-Gimmicks, sag ich mal, mit denen man den irgendwelche Apps die Schlafqualität monitoren kann. Inwieweit das für euch notwendig ist, um den Schlaf zu optimieren, wage ich mal so dahingestellt. Ich persönlich benutze diese Teile nicht. Sie können sicherlich eine Möglichkeit sein, bei jemandem, der Schlafstörungen hat, einfach mal zu sehen, wie sich bestimmte Dinge auf die Schlafqualität auswirken. Und man kann so sagen, jemand, der im Sport drinsteht, braucht auf jeden Fall seine 8 Stunden Schlaf, besser 9 Stunden. Drüber hinaus ist es dann individuell manchmal nötig, aber so zwischen 8 und 9 Stunden wäre schon eine exzellente Menge. Wenn ihr das umsetzen könnt, wäre das schon wirklich richtig super. Aber das Thema Schlafstörung ist natürlich jetzt die Frage. Was bezeichnet man unter Schlafstörung? Unter Schlafstörung bezeichnet man natürlich eine Störung der Schlafmenge und auch der Schlafqualität. Und wie wichtig der Schlaf ist, hatte ich vorhin schon erzählt. Ja, dass nahezu alle höhere Tiere schlafen müssen. Es gibt sogar eine Krankheit im Bereich des Menschen, eine ganz brutale Prionenkrankheit. Also da werden bestimmte Eiweiße im Gehirn abgelagert. Das ist eine Erbkrankheit, die führt zu einer absoluten Schlaflosigkeit, die über Monate geht und die führt spätestens nach 6 Monaten bis 1,5 Jahren unwiederbringlich zum Tod. Sodass ihr sehen könnt, dass der Schlaf wichtig ist und ohne Schlaf ein Organismus wirklich dann schlussendlich stirbt. Ich hatte gerade gesagt, die Schlafqualität ist ganz, ganz wichtig. Eine ganz, ganz spannende Geschichte noch. Ja, während des Schlafes scheint es zu sein, dass ein bestimmtes Zentrum im Stammhirn aktiviert wird. Dieses ist für das Hungerzentrum wichtig. Und wir wissen aus Studien heraus, je besser der Schlaf ist, desto weniger Hungergefühl entsteht. Und das mag natürlich dann der Grund dafür sein, warum bei Schlafmangel es oftmals zu Übergewicht kommt. Wie gesagt, guter Schlaf, ganz wichtig auch eben zum Abnehmen. Und es ist ja ein Traum eigentlich, im Schlaf abzunehmen. Das wünschen sich doch sowieso ganz viele Menschen. Ja, die Ursachen für schlechten Schlaf, die kann einmal in der sogenannten einer schlechten Schlafhygiene liegen. Was bezeichnet man darunter? Schlafhygiene, sage ich mal, man sollte versuchen, abends, wenn man ins Bett geht, einen gewissen Schlafrhythmus zu haben. Es gibt so ganz grob auch so eine 3-2-1-Regel, die heißt, das muss ich gerade überlegen, 3 Stunden vorher keine schweren Mahlzeiten mehr, 2 Stunden vorher möglichst nicht mehr zu trinken und 1 Stunde vorher möglichst, Achtung, großes Ausrufezeichen, sich nicht mehr mit Medien zu beschäftigen. Es kommt unter anderem dazu, weil natürlich der Monitor oftmals Blaulicht aussendet und Blaulicht ist komplett kontraproduktiv, verhindert die Ausschüttung von Melatonin. Und Melatonin ist ganz, ganz wichtig, ist unser wichtigstes Schlafhormon. Das kann man im Übrigen auch künstlich zuführen, wirkt bei einigen Patienten eigentlich recht gut, aber besser wäre natürlich, das körpereigene Melatonin anzukurbeln. Also, wenn es geht, bitte die letzte Stunde vor dem Einschlafen, kein Fernseher mehr, kein Handy mehr, kein Chatten mehr Und gerade wenn ihr unter Schlafstörung leidet. Und ja, muss ich mich selbst in die eigene Nase fassen. Was macht man? Man checkt natürlich nochmal ganz kurz vorm Schlafen gehen die E-Mails ab und die WhatsApps und schaut, ob da jemand geschrieben hat und macht dann das Handy aus. Eigentlich nicht so doll. Ja, also keine gute Sache, keine gute Idee. Dementsprechend ist es auch keine gute Idee, den Fernseher beispielsweise im Schlafzimmer zu haben. Das liegt einmal, wie gesagt, darum, weil er Blaulicht aussendet, wenn Fernsehen geschaut wird. Zum anderen registriert der Körper, hey, das ist ein Ort des Lebens und nicht des Schlafens. Ja, also doch da mental läuft da eine Geschichte ab. Und zweitens haben wir natürlich ein weiteres elektrisches Gerät im Zimmer, was auch den Schlaf unterdrücken kann. Also zur Schlafhygiene gehört natürlich auch darunter, dass man ja die Schlafbedingungen optimiert, und dazu gehört eben, dass alle Elektrogeräte aus dem Zimmer verbannt werden. Es gehört auch dazu, dass wir einen gescheiten Schlafuntergrund haben, eine gescheite Matratze. Da gibt's 5 verschiedene Härtegrade. Probiert's einfach mal aus. Ja, so 1 ist dann für Säuglinge, für ganz leichte Menschen, 5 für schwergewichtige Menschen. Aber je nachdem, wie eure Präferenz ist, kann das sich da schon extrem auswirken, welche Matratze ihr wählt. Die Schlaftemperatur ist ganz wichtig. Optimal sind ungefähr 18 Grad im Schlafzimmer. Wenn es zu warm ist, das kennt ihr im Sommer, ist der Schlaf deutlich gestört. Deswegen macht es unter Umständen auch Sinn, sich vielleicht, ja, wenn ihr eine Solaranlage auf dem Dach habt, vielleicht doch eine Klimaanlage ins Schlafzimmer reinzubauen. Die sind gar nicht so teuer. Gut, dieses Jahr, in diesem Sommer, der bisher spurlos an uns vorübergegangen ist, war eine Klimaanlage noch nicht notwendig, aber wir haben auch schon heiße Sommer erlebt, und ihr kennt das dann, wenn ihr dann schweißgebadet euch hinherwälzt. Also denkt mal drüber nach, oder ein Klimagerät sich reinzustellen oder tagsüber die Fensterläden unten zu halten, dass sich das Schlafzimmer eben nicht aufheizt. Also 18 Grad wäre perfekt. Frische Luft ist ganz gut. Wie gesagt, alle elektrischen Geräte draußen lassen und dann diese 3-2-1-Regel zu beachten. Ganz wichtig, auch körperliche Ursachen können zu einer Schlafstörung führen. Ja, ich sag mal, bei Männern die Prostatavergrößerung, die dann nachts, oder eine Herzschwäche kann auch mal, also wenn ihr nachts raus müsst, mehrfach pieseln müsst, ja, einmal kann man normal sein, zweimal schon mit Ausrufezeichen, mehr als zweimal gehört eigentlich ärztlich abgeklärt. Da kann eine Prostatavergrößerung dahinter stehen, eine gutartige, aber auch eine bösartige. Es kann eine Herzschwäche dahinter stehen, deshalb, weil tagsüber sich natürlich durch die Herzschwäche Blut kann nicht weggepumpt werden, Flüssigkeit sammelt sich an, in den Beinen zum Beispiel, ihr habt abends Beinödeme, also Beinschwellungen, und das Wasser wird, sobald dann die Beine hochgelegt werden, muss ja wegtransportiert werden, abtransportiert werden und wird dann nachts ausgeschieden. Also ein typisches Zeichen für eine Herzschwäche ist eben die berühmte Nykturie, also das Pieseln nachts beispielsweise auch. Auch Schlafapnoe, also Luft anhalten, Schnarchen während der Nacht, kann die Schlafqualität deutlich mindern. Ursache ist hier meistens Übergewicht, und deshalb wäre auch unter anderem, das ist natürlich wichtig, darauf zu achten, dass sich euer Körpergewicht einfach in Grenzen hält. Eine weitere Ursache für einen schlechten Schlaf kann, ich sag mal, ein Substanzmissbrauch sein oder auch ein Substanzgebrauch. Alkohol beispielsweise. Ich hatte gestern mit einem Vereinskollegen gesprochen, der seinen Schlafen trackt, und er sagt hier, 2 Bierchen getrunken oder 2 Wein am Abend getrunken und die Schlafqualität sinkt deutlich nach unten. Also Alkohol mag zwar das Einschlafen fördern, aber die Schlafqualität wird definitiv deutlich vermindert. Abgesehen davon, das hatte ich in alten Folgen schon gesagt, dass Alkohol die Regeneration, die körperliche Regeneration verhindert, also die Glykogen-Neosynthese, das Wiederaufbauen von körpereigenem Speicherzucker wird verhindert. Auch andere Substanzen können den Schlaf verhindern, und eine der berühmtesten Substanzen ist natürlich das Kokain. Ich persönlich habe da null Erfahrung damit, habe aber doch 1-2 Leute gesehen, die offensichtlich Kokainmissbrauch betreiben. Die laufen rum wie gedopt. Es wird ja auch deswegen genommen, damit ja, man eben die Nacht durchfeiern kann und gut drauf ist. Also die Leute erkennt ihr daran, dass die eigentlich fast schon hyperaktiv erscheinen. Ja, also naja, gut, das sei jetzt mal abgehakt. Kommen wir zum ganz spannenden Thema. Jetzt wissen wir im Prinzip, warum schlafen wir? Was läuft im Schlaf ab? Was passiert, wenn wir nicht schlafen? Wir haben jetzt auch gerade gehört, was die Ursachen sind, warum wir vielleicht nicht schlafen können. Und jetzt wird's ganz spannend. Was können wir denn tun, wenn wir schlecht schlafen? Was ganz, ganz Wichtiges ist zu wissen, der Schlaf wird angekurbelt, sag ich mal, von einem Nervensystem, dem Nervus vagus, nämlich dem Parasympathikus. Also ihr wisst ja, das vegetative Nervensystem, also das Nervensystem, für das wir keinen Einfluss mit unserem Großhirn haben, was also autonom abläuft, das nennt man das vegetative Nervensystem. Zum Beispiel die Darmfunktion, die läuft ja nachts, ohne dass wir da Befehle geben müssen. Die Herzfunktion, die Verdauungsaktion, also alles, was im Körper selbst abläuft, alleine abläuft, ohne Steuerung, nennt man das vegetative Nervensystem. Und da gibt es einfach zwei Zügel. Einmal das gasgebende Zügel, das ist der Sympathikus, der aktivierende, der über das Adrenalinsystem funktioniert. Und einmal das bremsende System, der Parasympathikus, der langsam machende, der über den Nervus vagus unter anderem gesteuert wird. Und der Nervus vagus, ist einer der 10. Hirnnerv, und der ist ganz wichtig. Je aktiver dieser Nervus vagus ist, desto besser ist unsere Schlafqualität und desto besser können wir schlafen. Und der Nervus vagus wird aktiviert einmal durch Ausdauersport. Und das beste Ergebnis sehen wir daran, dass Ausdauersportler einen niedrigen Ruhepuls haben. Und die Ursache liegt eben darin, dass der Nervus vagus diesen Ruhepuls verursacht, also den Puls, die Herzschlagfrequenz nach unten treibt. Wir können das verhindern, indem wir im Rahmen der Notfallmedizin mit bestimmten Medikamenten den Nervus vagus blocken und schwupps geht die Herzfrequenz wieder nach oben. Das kann man mal zum Beispiel im Rahmen einer Wiederbelebung machen müssen. Also Sport insgesamt bewirkt eine Verbesserung der Schlafqualität. Und vielleicht merkt ihr das manchmal auch im Trainingslager, wenn ihr eure Trainingsintensität und eure Trainingsvolumina erhöht habt, dass ihr ein erhöhtes Schlafbedürfnis habt. Allerdings kann auch zu viel Sport und gerade zu intensiver Sport den Schlaf wiederum verhindern. Warum? Weil gerade Intervalltraining, intensiver Sport, natürlich den Sympathikus aktiviert. Und der wiederum ist genau kontraproduktiv für den Schlaf. Wie könnt ihr den Nervus vagus denn noch stimulieren? Ja, das gibt es die Möglichkeit zum Beispiel durch autogenes Training. Ja, ihr liegt dort, konzentriert, müsst Training, das sagt das Wort schon, ihr müsst das lernen. Am besten vielleicht am Anfang unter Anleitung. Es gibt auch autogenes Trainings-Apps. Wesentlich beruht das autogene Training darauf, dass ihr euch bewusst entspannt wahrnehmt und euch vielleicht auf eine bestimmte Sache konzentriert. Zum Beispiel, ihr spürt, wie eure rechte Hand auf der Matratze liegt. Ihr merkt den Druck dieser Hand auf der Matratze und versucht euch wirklich komplett nur darauf zu konzentrieren. Und alle Gedanken, die euch dann davon abbringen, nennt man Störgedanken, die können kurz kommen, aber die bitte nicht verfolgen. Ja, also nicht dann so ein Störgedanken, der sagt, okay, ich muss ja morgen noch den Rasen mähen, oh Gott, wie mache ich das denn? Das ist ein Störgedanke, den kurz kommen lassen, wieder gehen lassen. Und dann wieder versuchen, eure Konzentration beispielsweise, wie gesagt, auf diese rechte Hand zu fokussieren. Und dann werdet ihr merken, dass ihr irgendwann einschlaft. So läuft das autogene Training eigentlich ab. Also ganz simpel gesagt. Ihr könnt den Nervus vagus auch aktivieren, indem ihr ganz tief in den Bauch einatmet, weil der Nervus vagus, heißt auch der umherstreifende Nerv, sich dort befindet. Ihr könnt ihn damit stimulieren. Ihr könnt ihn auch damit stimulieren, indem ihr das Areal hinter dem Ohr massiert, beziehungsweise einseitig, bitte nicht doppelseitig, den Hals massiert, denn da läuft der Nervus vagus herunter. Wenn ihr das doppelseitig macht, kann es sein, dass ihr den Nervus vagus bei manchen Menschen so stark aktiviert, dass es sogar zu kurzfristigen Herzstillständen kommen kann, also nur einseitig. Das sind Möglichkeiten, wie ihr den Nervus vagus aktivieren könnt. Ganz wichtig, ich hatte es vorhin gesagt, ist das Schlafhormon, das Melatonin. Das muss gebildet werden, wird gebildet ausschließlich durch Dunkelheit. Das heißt, eine Therapie der Schlaflosigkeit kann dadurch erfolgen, indem wir eben die Ursachen, die ich gerade vorhin genannt habe, die zur Schlafstörung führen, eben vermeidet oder optimiert. Ja, also möglichst kein Licht im Schlafzimmer haben, keine Elektrogeräte und, was ich gerade eben gesagt habe. Also genau das Gegenteil von dem, was eben die Schlafstörung verursacht. Ja, kommen wir zu guter Schluss zu Medikamenten. Viele Patienten, die zu mir kommen mit chronischen Schlafstörungen, haben diese Dinge, die ich gerade eben erwähnt habe, noch gar nicht durchgeführt. Die haben noch gar nicht versucht, eine Optimierung der Schlafhygiene zu erzielen. Die haben noch gar nicht versucht, den Nervus vagus anzukurbeln, geschweige denn versucht, sportlich was zu machen. Übrigens, ich habe mir eine kleine Notiz hier gemacht. Es gibt noch zwei Dinge, die den Nervus vagus ebenfalls aktivieren. Das ist zum Beispiel einmal der Kältereiz im Rahmen einer Sauna, auch der Wärmereiz im Bereich der Sauna. Also Sauna macht auch eine Vagusaktivierung. Und dann gibt es eine ganz tolle Sache noch, das wisst ihr, das ist der Sex. Der kann ebenfalls den Vagus aktivieren und führt ebenfalls zum gesteigerten Schlafwohlbefinden. Ja, aber wie gesagt, dann kommen Patienten an und die sagen, ja, ich brauche Medikamente. Und manchmal sage ich, okay, gut, dann machen wir es halt. Dann gebe ich halt mal kurzfristig ein Medikament. Und da gibt es zwei verschiedene große Gruppen von Medikamenten, oder sagen wir drei Gruppen eigentlich. Einmal die natürlichen Medikamente, ja, Baldrian beispielsweise auch. Lavendel wirkt beruhigend, Lavendelduft, Lavendelkerze, Lavendelöl kann den Schlaf ankurbeln. Melatonin kann künstlich zugeführt werden. Und dann gibt's halt die synthetischen Schlafmittel. Und da gibt's einmal Schlafmittel, die ich eigentlich nahezu komplett ablehne. Patienten von mir wissen, dass sie das praktisch nie verordnet bekommen. Das sind die sogenannten Z-Medikamente, Zopiclon, Zolpidem, Diazepam beispielsweise auch. Das sind alles Medikamente, die den Schlaf ganz kurzfristig super aktivieren, aber die eigentlich zur Gruppe der sogenannten Hypnotika gehören. Das heißt, das Gehirn wird komplett ruhig gestellt und die Mechanismen, die wir am Anfang erwähnt haben, ja, nämlich diese Repetieren, das Wiederholen von Erinnerungen, das Stärken von synaptischen Verbindungen im Gehirn, das wird komplett unterdrückt. Und wir wissen, dass Patienten, die lange Jahre Z-Medikamente einnehmen, Diazepam einnehmen, dass das zu einer Demenz führen kann und meistens auch führt. Unabhängig davon, dass diese Medikamente schnell zu einer Abhängigkeit führen. Deshalb empfehle ich dann, wenn man wirklich auf synthetische Schlafmittel zurückgreifen will, Medikamente, die eigentlich ursprünglich zu einer ganz anderen Indikation zugelassen sind, nämlich zur Behandlung der Depression. Und da gibt es die ganz alten trizyklischen Antidepressiva, Trimipramin zum Beispiel oder Amitriptylin. Die hat man früher in ganz hohen Dosen eben zur Behandlung der Depression gegeben, aber in ganz niedrigen Dosen haben sie überhaupt keinen psychogenen Effekt, sondern haben einen grandiosen schlafankurbelnden Effekt und ohne eine Abhängigkeit zu bewirken und ohne in die REM-Phase und die Traumphase und die Verarbeitungsphase einzugreifen. Ein weiteres Bonus ist dafür, dass auch eine Abhängigkeit nicht zu beobachten ist. Also wenn synthetische Mittel, dann lieber in diesen Bereich gehen. Da gibt's auch eben Tropfen, die man halt super eintitrieren kann. Ich sag mal so, gängig sind so 7 Tropfen Trimipramin beispielsweise. Aber das sind wirklich Dinge, die solltet ihr dann mit eurem Arzt besprechen. Und ja, besser ist natürlich immer, wie gesagt, auf natürliche Art und Weise das zu probieren und den Schlaf zu optimieren. So, ich stelle fest, dass wir schon 40 Minuten hier gesprochen haben. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu langweilig. Der Schlaf ist jetzt nicht eigentlich mein richtiges Thema. Also fiel mir jetzt am Anfang doch ein bisschen schwer, da in die Physiologie hereinzufinden. Aber ich hoffe, ich konnte euch da trotzdem ein bisschen abholen, ein bisschen mitnehmen. Meine Katzen haben mittlerweile hier auch Ruhe gegeben. Und ich möchte euch einen kleinen Ausblick auf die nächsten Wochen geben. Wir sind jetzt sportlich gesehen augenblicklich mitten in der Saison. In ja, 2 Wochen findet die Challenge Rot statt, wo einige Freunde von mir starten. Den drücke ich hier ganz, ganz herzlich nochmal auch ganz offiziell die Daumen. Und ihr habt alle super trainiert. Ich sage immer, ihr habt gesät. Jetzt geht's darum zu ernten. Für mich geht's los Ende Juli beim Frankfurter City Triathlon. Da starte ich über die Mitteldistanz. War vor ein paar Jahren oben auf dem Treppchen gewesen. Das würde ich gerne wiederholen. Dann geht's mal so ein bisschen in die Zwischenpause für mich, um dann Ende September wieder anzugreifen bei der T100 auf Ibiza, um dann schlussendlich meine Ewig-Saison bis zum 15. Dezember bis nach Taupo zu den Weltmeisterschaften langzuziehen. Und Hörer des Podcasts wissen ja, dass ich mich dort für die WM qualifizieren konnte und ja, muss sagen, freue mich tierisch drauf. Ich drücke euch die Daumen, dass das Wetter besser wird. Ich drücke uns die Daumen, dass das Wetter besser wird. Und der Spaß so ein bisschen, ja, also mir geht's so, bei so einem Wetter wie heute, jetzt so ein bisschen Nieselregen draußen, fehlt mir schon die große Motivation rauszugehen und mich dem Sport zu widmen. Ganz anders, wenn es einfach draußen sonnig ist, der Wind toll ist, wie wir schon ein paar Tage jetzt gehabt haben, aber wie ich mir einfach für uns alle wünschen würde, dass da einfach mal stabil was abläuft. Ja, in diesem Sinne, bleibt gesund, würde ich sagen. Ja, schaut, dass ihr die Zeit genießt. Ich freue mich auf die nächste Folge des Podcastes. Ich habe auch schon eine Themenidee, eine Anregung eines Hörers. Aber ich verrate es noch nicht. Seid gespannt. In circa 3 bis 4 Wochen könnt ihr euch auf die nächste Folge freuen. Bis dahin verbleibe ich als euer Christoph. Bleibt fit und gesund und genießt das Leben und schlaft gut. Ciao.